Wir fahren heute weiter in der 2. Mose-Serie. Folgende Situation. Der Mann, er steht vorne in der Kirche, er ist alleine. Die Braut, sie läuft nach vorne, neben ihr, ihr Vater. Es sind viele, viele Menschen da, sie stehen alle auf. Er strahlt, sie strahlt, alle strahlen, es ist ein strahlender Tag. So oder ähnlich stellt sich das wohl jeder vor, der mal heiraten möchte. Und viele von euch haben wahrscheinlich das auch so erlebt, so wunderbarer Tag. Und so hat sich das auch das Paar vorgestellt, das ich letztes Jahr hätte trauen sollen. Viele Träume, viele Vorstellungen und dann kam die Nachricht, die Kirche ist abgebrannt. Plan B für das Lokal. Dann kam Corona, haben sie das Fest verschoben, das ganze Hochzeit so in den Herbst. Plan B. Für das Fest. Und dann kam der Herbst und ein paar Tage vor dem Fest wieder Lockdown. Alles abgesagt. Hochzeitskleid gekauft, nie angezogen. Da sind Träume zerplatzt. Manchmal kommt es ganz anders, als man denkt. Schauen uns heute in unserem Predigt, 2. Buch Mose, auch eine Familie an. Die es ganz schwierig erlebt hat, die Pläne gehabt hat wahrscheinlich und es kam ganz anders, als sie gedacht haben. Wir kommen heute zum Thema, Gott hat einen Plan C. Und ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, 2. Mose 2. Ich werde dann ganz am Schluss der Predigt erklären, was der Plan C ist. Aber jetzt schauen wir uns zuerst 2. Mose 2 ab Vers 1 an. Ihr dürft mit mir mitlesen. Da steht, und es ging hin ein Mann vom Hause Levi, und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Das klingt ja irgendwie ziemlich normal, oder was da steht. So, da ist ein Mann, eine Frau, die sehen sich, die heiraten, sogar aus dem gleichen Stamm, ganz normal, wie das damals üblich war. Aber wenn wir jetzt ein bisschen noch im Hinterkopf haben von meiner letzten Predigt vor 2 Wochen, wie so die Situation damals war, können wir uns vorstellen, dass da vielleicht nicht so viel Festfreude aufgekommen ist. So. Diese Zeit voller Unterdrückung, Sklaverei, war schwere, eine sehr schwere Zeit. War damals nicht eine hohe Zeit, eine wunderbare Zeit zum Heiraten. Vielleicht ähnlich wie heute, in Corona, oder, wo auch ein bisschen schwierig ist, zu heiraten. Und dann steht da, und sie war schwanger, und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Auch das ist eigentlich nicht spektakulär. Jede Sekunde werden 11 Frauen schwanger weltweit im Moment. Das passiert immer wieder. Ja, also, sie war schwanger und dann gebiert sie einen Sohn. Nun, die damalige Zeit war das eben nicht ganz so einfach, schwanger zu werden, denn man wusste, wenn es ein Sohn ist, dann muss man ihn töten oder dem Tod überlassen. Eine schwierige Zeit damals. Ich weiß nicht, wie es dieser Frau so erging. Sie hieß übrigens Jochebed, als sie gemerkt hat, dass sie schwanger ist. Vielleicht hat sie Gott gebeten, doch Herr, schenk, dass es ein Mädchen ist. Ich weiß nicht so genau, wie sie sich da fühlte. Ich denke, das war nicht nur Freude, sondern auch eine psychische Belastung für sie. Und dann kam die Geburt, das ist vielleicht so einer der emotional eindrücklichsten Momente für eine Frau. So nach dieser schweren Zeit der Geburt dann endlich das Kind bei sich zu haben. Und dann die Mitteilung, es ist ein Sohn. Ich denke, das war nicht so ein Moment für diese Mutter, so, yeah, ein Sohn, sondern mehr, oh, ups, ein Sohn. Schwierig. Was soll sie jetzt machen mit diesem Bub? Soll sie ihn gerade selbst umbringen? Das schafft sie unmöglich als Mutter. Soll sie warten, bis die Henkersknechte, die Schergen des Pharaos kommen und das Kind schnappen und es dann in den Nil werfen? Soll sie es verstecken und damit sich selbst, ihren Mann, ihre Kinder in Gefahr bringen? Eine schwierige Entscheidung. Wir lesen hier nichts vom Ringen dieser Frau. Wir lesen nur von ihrer Entscheidung. Nämlich als sie sah, dass es ein schönes Kind war, ein feines, ein angenehmes Kind, da verbarg sie es. Nun, ich habe mir überlegt, so, gibt es eine Frau, die sagen würde bei der Geburt, oh, mein Kind ist nicht so schön. Es ist doch immer das Schönste, oder? Also ich hatte ja diese Angst, diejenigen, die näher bei mir und mit mir unterwegs waren, wussten das, bevor unser erstes Kind geboren wurde, hatte ich so Angst, dass meine Kinder dann nicht schön sein werden, weil, ja, meine, ich kenne den Vater. Und dann so, ja, wie sieht wohl mein Kind mal aus? Und dann hatte meine Frau eine sehr schwere Geburt, 21 Stunden voller Schmerzen. Und dann das Kind so auf der Brust und ihre erste Frage war, und, findest du es schön? Ja, ja, ich habe mich sofort verliebt. Man findet doch das eigene Kind schön. Hebräer 11, 23 steht übrigens, aus Glauben haben die Eltern von Mose, als sie sahen, dass es ein schönes Kind war, es verborgen. Schönes Kind. Angenehmes Kind. Vielleicht ist damit auch gemeint, ja, es war ein angenehmes Kind, es schrie halt nicht so oft. Ja, das geht ja am Anfang vielleicht noch, oder, dass man es verbirgt so. 3 Monate lang. Es ist dann verborgen. Aber ich denke mir so, das ist so die Zeit, in der man am liebsten das Kind allen zeigt und zeigt, wow, schau mal, mein schönes Kind. Dann muss man es verbergen. Man kann nur hoffen, dass es keine Spitzel gibt. Dass nicht irgendjemand aus der Nachbarschaft noch so vielleicht die dumme Frage stellt, du, was ist eigentlich mit dem Buch passiert? Ganz schwierige Zeit. Und dann, als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Unsere Nachbarn, die gerade oberhalb von uns wohnen, haben im letzten Sommer ihr erstes Kind bekommen. Und so am Anfang, in den ersten Wochen, hörte man, wenn man die Fenster offen hatte und sie oben auch offen hatten, eine ganz, ganz, ganz feine Piepsi-Stimme, so ganz, ganz fein. Unterdessen, ja, haben wir die Fenster nicht mehr offen, sie auch nicht, und man hört das Kind trotzdem. Mitten in der Nacht, da schreit es, und ich denke dann immer, ah, zum Glück nicht mies. Ja, aber es ist ein bisschen lauter geworden. Am Anfang kann man es geheim halten, aber irgendwann einmal funktioniert das nicht mehr. Ja, also zumindest bei unseren Kindern. Da können wir noch so lange sagen, so, jetzt bist du mal ein bisschen still, Ruhe, pst. Das funktioniert einfach nicht. Das Schreiorgan ist so das Mitteilungsorgan. Und ich als Vater, ich frage mich dann immer, was ist los? Und ich bin dankbar, dass es da die 4S-Regel gibt. Vielleicht kennt ihr die auch, oder? Ich sehe dann mein Kind so und denke, 4S, hat es Schmerz vielleicht? Hat es Hunger und muss gestillt werden, also stille? Oder ist es vielleicht müde und muss schlafen? Oder hat es vielleicht Windel voll? Gott, ja gut, also. Klar, ich weiß, es gibt vielleicht noch mehr Gründe, warum ein Kind schreit, aber das ist oft schon sehr hilfreich. Aber jedenfalls, es schreit richtig laut oft, so ein Kind. Und dann kann man es nicht mehr verstecken. Und deshalb, Jochebed, setzt das Kind aus. Denkt vielleicht, ja, wenn ich es schon in den Nil werfen muss, dann gebe ich ihm wenigstens noch eine Arche mit. Übrigens spannend, das Wort, das hier für Kästlein verwendet wird, erscheint im Alten Testament an 2 Orten, einmal für die Arche von Noah, einmal für das Kästlein von Mose. Ist also ein nicht steuerbarer Kasten, ist damit gemeint. So ein Korb, ein Rettungskorb. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Diese Szene bewegt mich. Die Schwester, ich nehme an, sie war etwa 6 Jahre alt, so hat man das zumindest überliefert, außerbiblisch, schon sehr früh in der jüdischen rabbinischen Literatur. Etwa 6 Jahre alt war sie. Sie schaut von Ferne zu und diese Szene bewegt mich deshalb, weil unsere Kinder ja auch so um die 6 Jahre alt sind. Ich kann mich da hineinversetzen, wie das wahrscheinlich beim Mittagstisch ein Thema war. Du, was machen wir mit dem Kleinsten? Wird der immer lüter? Können ihn nicht mehr verborgen halten. Und Miriam, so heißt diese Schwester, vermutlich ist sie's, hat das miterlebt, hat mitgesprochen, mitdiskutiert. Und jetzt steht sie da von Ferne und schaut, was passiert mit meinem Bruder. bewegt mich. Sie fühlt mit, fühlt sich für ihn verantwortlich. Die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her, und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Weiß nicht, ob das den Eltern Jochebed und Amram bewusst war, dass dort immer die Prinzessin baden geht. Oder ob es einfach ein Zufall war, dass sie gerade in dem Moment dort baden ging. Klar scheint mir, dass Gott die Augen dieser Tochter des Pharaos gelenkt hat. Und jetzt sieht sie es. Und jetzt steht da, Vers 6. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eins von den hebräischen Kindlein. In dem Moment, in dem diese Tochter dieses Büblein sieht, verändert sich vermutlich ihre ganze Einstellung zur Politik ihres Vaters. Ich kann mir vorstellen, wie diese Prinzessin zu Hause indoktriniert worden ist, wie böse die Hebräer sind, wie schlimm, wie man die unterdrücken muss, sonst werden die vielleicht und so. Da wurde Hass geschürt zu Hause. Und diese Tochter des Pharaos ist damit groß geworden. Und jetzt sieht sie dieses Kindlein und sieht sofort, es ist ein hebräisches Kindlein. Und ihre ganze Einstellung verändert sich vermutlich, zumindest in diesem Einzelfall, sehr stark. Das habe ich immer wieder so erlebt, auch selbst, auch in meinem Umfeld, dass dort, wo man in Berührung kommt mit einem Schicksal, deiner konkreten Geschichte, verändert sich das Herz. Zum Beispiel Thema Flüchtlinge. Solange man keinen persönlichen Kontakt hat, ja, sieht man es politisch, oder? Grenzen schließen, Kontingente. Ich mache keine politische Aussage jetzt. Einfach so die Einstellung so. Und dann sieht man plötzlich ein Leben vor sich, ein Schicksal, hört davon. Und es weckt Mitgefühl. Mitleid, ein ganz starkes Wort. Ich leide mit dir, dem, was du erlebt hast, wo du nichts dafür kannst, vielleicht auch. Oder was du dir selbst verschuldet hast. Ich leide mit. Und da kann plötzlich dann die eigene Sichtweise vielleicht immer noch vorhanden sein, aber für dieses eine Schicksal fühlt man mit. Darf ich euch an dieser Stelle etwas mitgeben? Gerade in der aktuellen Situation. Morgen werden die Maßnahmen wieder verschärft. Nur noch 5 Personen dürfen sich gleichzeitig treffen. Für eine größere Familie bedeutet das faktisch ein Besuchsverbot. Schwere Zeit, die da wieder auf uns zukommt. Und ich sehe vor allem auch eine besondere Gefahr für uns als Gemeinde dieser aktuellen Zeit. Und das ist so die Gefahr, dass die fehlende Gemeinschaft auch etwas mit unserem Herz macht. Mit uns. Jemand sagte mir in der letzten Woche: Matthias, die aktuelle Zeit macht uns asozial. Ich meine, das hat etwas. Das Soziale fehlt. Und plötzlich sieht man nur noch sich selbst, seine eigenen Probleme. Man nimmt den anderen nicht mehr wahr. Jemand hat mir mal gesagt: Weißt du, wenn mein Chef mir ständig nur Mails schreibt, eine Woche lang, und ich ihn nicht begegne, dann finde ich ihn plötzlich der Hinterletzte. Aber dann, wenn wir uns wieder persönlich treffen, dann merken wir, es ist doch ganz in Ordnung so. Wir brauchen das, echte Begegnungen. Sonst stehen wir in der Gefahr, dass wir plötzlich nach dem Grundsatz leben, so ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese 4. Es geht nur noch um mich, noch einmal mich, und es interessiert mich gar nicht, wie es anderen geht. Es muss einfach mir passen. Die Tochter des Pharaos, sie hat Mitleid. Und plötzlich merkt sie, aha, da leidet ein Kind. Und jetzt kommt die Tochter, also die Schwester, also das ist ja der Mose, die Tochter von Amram und Jochebed. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharaos: Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharaos sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Wow, das ist eine coole Schwester, oder? So clever, schaut von Ferne zu, dann geht sie hin. Sie sagt gleich, hey, ich weiß übrigens, wer Mami ist. Sagt auch nicht, das ist mein Bruder. Sondern sagt, soll ich dir eine der hebräischen Frauen holen? Irgendeine, die gerade per Zufall stillt. Unglaublich. Also was mich hier fasziniert, ist, dass Gott Geschichte schreibt mit einem kleinen Mädchen. Einmal mehr gebraucht er eine unscheinbare Person. Das ist der Wendepunkt der Geschichte Israels hier. Sie haben gelitten. Sie wurden unterdrückt. Kinder mussten sterben, so Söhne. Und jetzt kommt dieser Moment und Gott gebraucht ein kleines Mädchen. Wow, das bewegt mich. Und da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Das ist eine filmreife Szene, die wir hier haben. Stellt euch das mal vor. Da ist eine Mutter, die ihr Kind viel zu früh loslassen muss. Sie erwartet den Tod. Und jetzt kommt die Tochter des Königs und sagt, kannst du bitte dieses Kind darstellen? Ich will es dir zahlen. Stellt euch das mal vor. Die Mutter kann jetzt das Gleiche machen wie vorher, aber sie wird noch bezahlt vom Königshaus. Also sie wird von dem bezahlt, der eigentlich das Kind töten wollte. Ich finde das faszinierend, wie Gott Geschichte schreibt. Wir sehen da einen Plan A, der hat nicht funktioniert. Man konnte das Kind nicht mehr verstecken. Jetzt kommt Plan B und der ist noch viel besser. Es wird ja sogar bezahlt. Gut, die Geschichte ist noch nicht fertig. Dann, als das Kind groß war, nehme ich an, man hat damals jahrelang gestillt. Als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es ward ihr Sohn. Sie hat ihn adoptiert. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ich habe mich gefragt, was will uns diese Geschichte heute sagen? Uns heute, ganz persönlich, dir und mir. Warum ließ Gott diese Geschichte so aufschreiben? Es gibt natürlich viele Antworten, aber ich glaube, eine Antwort ist, weil Gott aus einer schwierigen Situation etwas Gutes machen kann. Gott hat dann, wenn unser Plan A nicht funktioniert, einen Plan B. Bei der Geburt von Mose war vieles nicht so, wie man sich's gewünscht hätte. Schwierige Hochzeit wahrscheinlich, schwierige Geburt, schwierige Zeit des Versteckens mit der ständigen Angst, vielleicht doch erwischt oder verraten zu werden. Schwierige Situation. Dann kommt die Prinzessin. Es wird alles anders. Jeder von uns weiß, dass das Leben nicht immer so verläuft, wie man sich's vorgestellt hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Dein Leben so verläuft im Moment. Oft ist es ja so, wenn man an Silvester, Neujahr so zurückschaut und aufs neue Jahr vorausschaut, denkt man so, es kommt wohl in diesem Jahr auf mich zu. Man hat Pläne, dann gehen wir dort ins Ausland, diese Ferien, das ist geplant und das. Man hat Ziele, vielleicht große Ziele. So war es doch jahrelang bei uns. Zumindest bei mir, oder? Jetzt in diesem Jahr schon ein bisschen weniger, oder? Man weiß ja nicht, was kommt. Aber oft haben wir große Ziele, große Pläne. Vielleicht auch in deinem Leben. Du hast in deinem Leben große Ziele gehabt. Gedacht, das noch und das und dann das. Und dann kam das. Und dein ganzes Leben war ruiniert. Irgendwann, egal wie gut man sich vorbereitet, egal wie gut die Pläne sind, kommt irgendetwas im Leben, das alles ruiniert. Irgendwann kommt das. Sprüche 16, Vers 1 steht, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. So Hoffnung für alle. Ich finde es bezeichnend, dass hier nicht steht, das erste Wort hat der Herr. Oft in unserem Leben haben doch wir das erste Wort. Oder? Wir lassen Gott nicht das erste Wort haben. Aber das letzte Wort, das hat der Herr. Wir Menschen machen so viele Pläne. Aber Gott hat das letzte Wort. Wie sagt man heute so schön? Macht Rechnung nicht ohne den Wirt. Oder erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Besonders im letzten Jahr mussten wir das alle neu lernen. Corona hat uns der ganzen Welt gezeigt, wie klein wir eigentlich sind. Haben wir so viele Pläne gemacht für unser Leben, für die nächsten Jahre. Und dann kam eine Pandemie und alle mussten sich danach richten. Das letzte Wort haben nicht wir. Auch als Gemeindeleitung müssen wir das immer wieder merken. Machen viele Pläne. Ich habe mal gelernt, als Leiter muss man immer 2-3 Schritte vorausdenken. Als Leiter, jemand hat mal gesagt, als Leiter steht man wie auf einem Berg. Man sieht auf allen Seiten runter. Klar, auch der Gegenwind kommt von allen Seiten auf einen Berg. Aber das Schöne daran ist, man sieht immer als erstes, was kommt. Da macht man sich Pläne, hat Ideen. Und im letzten Jahr mussten wir merken, wie sinnlos manchmal gewisse Pläne waren. Nur ein aktuelles Beispiel. Letzten Donnerstag hatten wir Sitzung als Gemeindeleitung. Ich ging nach Hause, alles voller Schnee. Also ich musste immer sagen, wenn Winter, dann mit Schnee, sonst lieber Sommer. Und das hat mich so richtig erfreut. Auch die Sitzung war sehr ermutigend, wie eigentlich immer, wenn wir als Gemeindeleitung uns treffen, gehe ich in der Regel immer sehr ermutigt nach Hause. Ich denke, jawohl, packen wir es an. Dann bin ich da zu Hause und irgendwann einmal ging es dann auch ins Bett. Und dann sehe ich per Zufall noch, zufälligerweise, dass der Kanton Solothurn sich den Maßnahmen der Schweiz angleichen möchte. Wir hatten vorher, weiß nicht wie lange, diskutiert über die nächsten Wochen und was wir so machen wollen, welche Änderungen und so. Und dann diese Nachricht, und ich habe gedacht, das wäre jetzt gut gewesen, ich hätte das früher gewusst, oder? Es gab bei mir eine eher schlaflose Nacht, es begann zu drehen, was bedeutet jetzt das, wenn wir plötzlich 50 sein dürfen? Was gibt es für neue Optionen? So. Aber dann gestern uns als Gemeindeleitung wieder getroffen über Zoom. Nach 1,5 Stunden waren wir uns einig, haben gerungen. Und jetzt geht es darum, die Leiter auch mitzunehmen und dann unsere neuen Pläne umzusetzen. Aber wisst ihr was? Es kann sein, dass in 2 Wochen schon wieder eine ganz andere Situation ist. Dass die Maßnahmen wieder verschärft werden und wie auch immer. Und dann haben wir wieder Pläne gemacht. Und ja, ganz, ganz schwierige Zeit im Moment, vielleicht auch in deinem Leben. Du merkst, irgendwie bin ich immer einen Schritt hinterher. Es kann vielleicht bei deiner Arbeit sein, dass du am Arbeitsplatz merkst, es ist schwierig, es ist mühsam, ich sehe nicht mehr weiter. Mein Plan A hat irgendwie nicht so funktioniert. Oder in der Ehe. Oder jeder startet doch in die Ehe mit Euphorie. Oder fast jeder. Und man startet motiviert und so denkt, ja, ich werde dann mein Leben lang verliebt sein. So. Vielleicht bist du im Moment so wie in einer Sackgasse in deiner Ehe, am Ende deiner Beziehungskompetenz. Weißt nicht mehr genau, wie weiter. Oder in der Erziehung, so als frisch gebackener Vater, oder denkt man, ich kann dann schon mein Kind leiten, das gelingt mir wohl schon. Und dann irgendwann merkt man, gar nicht so einfach. Und vielleicht hast du dich schon unglaublich lange in dein Kind investiert, aber jetzt geht es einen Weg. Das hast du nicht so vorher gesehen. Es geht in eine andere Richtung. Du dich im Moment gerade so fühlst, so Plan A hat irgendwie nicht funktioniert, dann habe ich dir heute Morgen eine Botschaft. Und die Botschaft von heute Morgen lautet, Achtung, Gott hat einen Geheimplan. Nicht einen Geheimplan, sondern einen Geh-Vorwärtsplan. Haha, Wortspiel. Einen Geh steckt deinen Kopf nicht in den Sandplan. Geheimplan. Es gibt Momente, erlebe ich immer wieder so, da sieht man einfach nicht mehr weiter. Manchmal gibt es so Momente in meinem Leben, da sehe ich 2 Optionen, nur 2. Und beide sind irgendwie total doof. Egal, es ist einfach doof. Gott hat einen Plan B. Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe großen Respekt vor diesem Vers. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diesen Vers schon je in der Seelsorge von mir aus erwähnt habe. Aber so Respekt, weil ich meine, das ist kein Vers, den man anderen um die Ohren hauen darf. Das ist ein Vers, den kann man bestenfalls für sich selbst verwenden. In diesem Vers steht auch nicht, dass alles, was uns passiert, gut ist. Passiert sehr viel Schlechtes, Schwieriges in unserem Leben. Aber was hier steht, ist, Gott kann daraus etwas Gutes werden lassen. Und es wird uns zum Besten dienen. Also die Folgen können trotzdem gut sein. Corrie ten Boom, komm gerade, Corrie ten Boom, diejenigen aus der IG, die haben vielleicht jetzt ein Déjà-vu, ich habe am Freitag vor einer Woche schon davon erzählt. Corrie ten Boom hat mal unser Leben verglichen mit einem Teppich. Und sie hat geschrieben, unser Leben ist wie ein riesengroßer Teppich. An ihm wird ständig gewebt und gearbeitet. Farben und Fäden werden zu einem Muster zusammengefügt. Jedoch ist das Problem, dass wir diesen Teppich nur von der Rückseite sehen. Und da sieht er nicht gut aus. Die Farben passen oft nicht zusammen, das Muster scheint nicht zu stimmen, es gibt manche Knoten und überall hängen Fäden heraus. Ein Teppich von der Rückseite. Keiner würde sich ein solches Exemplar in die Wohnung legen. Bis an unsere Todesgrenze sehen wir unseren Lebensteppich nur von der Rückseite. Dann aber, im Licht der Ewigkeit, wird er umgekehrt sichtbar. Und plötzlich fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Es ist ein farbenprächtiges, herrliches, sinnvolles Muster. Die Rückseite mag uns noch so sehr verwirrt haben. Mit einem Mal haben wir ein sinnvolles Ganzes vor uns. Unser Leben wie ein Teppich, wir sehen nur die Rückseite. Und dann kommt irgendwann der Moment, da wird dieser Teppich umgedreht. Und Gott wird uns erklären, wenn es dann noch nötig sein wird. Auf jeden Fall werden wir staunen, wie alles zusammenpasst, wenn wir den Teppich von vorne sehen. Und jetzt noch etwas. Wir haben hier eine Geschichte aus dem Alten Testament. Jemand sagte mal, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen Testaments. Ich finde, das hat was. Diese Geschichte im Alten Testament illustriert immer auch etwas für unser Leben. Für unsere Geschichte. Wir sehen hier zum Beispiel die Unterdrückung des Volkes. Auch wir Menschen werden unterdrückt in unserem Leben durch die Sünde, durch Dinge, die uns gefangen nehmen, die uns binden. Die größte Katastrophe der Menschheit ist nicht der Hunger, nicht Corona. Die größte Katastrophe der Menschheit ist die Rebellion gegen Gott. Römer 6, 23 heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die größte Katastrophe, unsere Sünde. Rebellion. Und jetzt geht es im zweiten Buch Mose ja um Mose. Aber vom Neuen Testament her geht es um die Frage, wer ist der bessere Mose? Wer ist der wahre Mose? Und da sehen wir einen im Neuen Testament. Den wollte man auch bereits bei der Geburt beseitigen. Nicht mit der Säufen, sondern durchs Schwert. Einer, der kam, um sein Volk zu retten aus der Sklaverei, der Sünde. Und dieser eine ist natürlich Jesus Christus. Mose ist ein Bild für das, was Jesus getan hat. Wir haben so viele Parallelen, schon nur bei der Geburt. Gott hatte einen Plan. Ein Plan B fürs Volk Israel mit Mose. Gott hat einen Plan für uns mit Christus. Jesus Christus ist der Plan C. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus, unserem Herrn. Vielleicht denkst du heute, oh, wo bin ich nur gelandet? Habe ich überhaupt noch eine Perspektive in meinem Leben? Vielleicht ist es dein Versagen, das dich bindet. Vielleicht bist du in einer Sucht drin, von der du nicht loskommst. Vielleicht bist du ans Ende gekommen, deiner Beziehungskompetenz oder wo auch immer. Einfach am Ende. Du siehst kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Dann möchte ich dir heute sagen, Gott hat für dich nicht nur einen Plan B, er hat für dich auch einen Plan C. Den Plan Christus. Gott möchte, dass dieser Plan C in deinem Leben Wirklichkeit wird. Jetzt fragst du vielleicht, ja, wie wird denn dieser Plan C in meinem Leben Wirklichkeit? Wie komme ich denn dazu, dass dieser Plan C in meinem Leben Wirklichkeit wird? Die Antwort ist, es braucht dazu Demut. Wir kommen dann in einer späteren Predigt mal noch dazu, dass Mose auf seine Knie ging, die Schuhe auszog, demütig wurde, als er Gott begegnet ist. Das ist auch bei uns so. Es braucht Demut, ein Eingeständnis. Gott, ich bin am Ende. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche den Plan C für mein Leben. Heute Morgen könnte dieser Moment sein, wo du auf die Knie gehst. Sagst, Jesus, ich brauche diesen Plan C. Jesus ist der Plan C. Er wurde Mensch. Er lebte für uns. Er starb für uns. Und er möchte uns ewiges Leben geben. Ewiges Leben, das beginnt bereits jetzt, aber ist vor allem dort, wo dann der Teppich gekehrt wird. Jesus ist der Plan C. Vielleicht bist du am Ende deines Plans B. Vielleicht siehst du nicht mehr weiter. Dann lass dir heute Morgen sagen, das ist Gottes Spezialgebiet. Es gibt keine Situation, in der du drin steckst, die so groß ist, dass Gottes Plan C nicht größer ist. Es gibt kein Problem in deinem Leben, das so groß ist, dass Gottes Plan C nicht größer wäre. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Gott hat einen Plan C für dein Leben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Mose. Ich finde es faszinierend, wie du diese Geschichte geschrieben hast. In einer sehr, sehr schwierigen Situation, der alles anders war, als man gehofft hat, hast du eingegriffen. Und dein Plan B war so genial. Ich finde es faszinierend, wie du auch in meinem Leben immer wieder einen Plan B geschenkt hast. Aber das Faszinierendste und Genialste ist, dass du einen Plan C hast, Jesus, dass du dieser Plan C bist. Und ich bitte dich jetzt für all diejenigen, die merken, ja, irgendwie hat auch mein Plan B nicht so funktioniert. Irgendwie bin ich wie gefangen, ich am Ende angekommen. Jesus, zeig du dich. Zeig du den Plan C für unser Leben. Schenk du Demut, dass wir vor dir auf die Knie gehen. Sag, Jesus, ich brauche dich. Ich kehre zu dir um. Bitte dich, dass du gerade jetzt während des nächsten Liedes Menschen berührst, die zusehen. Amen.